Nir Eyal. Hooked. Wie sie Produkte erschaffen, die süchtig machen. Innerhalb von 15 Minuten nach dem Aufwachen checkt der durchschnittliche Smartphone-Besitzer sein Telefon. Kommt dir bekannt vor? Dann hast du dich sicher auch schon einmal gefragt, ob das noch normal ist oder schon eine Sucht. Und wie kann es überhaupt sein, dass uns bestimmte Produkte und Dienste wie zum Beispiel das Smartphone, Facebook oder Twitter so magisch anziehen? Dass es funktioniert, Kunden geradezu süchtig zu machen, ist unbestritten. Schließlich gibt es Unternehmen, die Milliarden damit verdienen, virtuelle Kühe für digitale Bauernhöfe zu verkaufen. Nir Eyal hat sich jedoch gefragt, ob wir diese Mechanismen auch dazu verwenden können, Produkte zu entwickeln, die das Leben der Kunden positiv verändern. Dazu hat er sich tief in die Bereiche Psychologie, Kognitionswissenschaft und Verhaltensökonomie eingearbeitet. Das Ergebnis? Ja, es geht. Wie? Das findest du in den folgenden Blinks heraus. Blink Nummer 1. Es ist sehr kompliziert, etablierte Gewohnheiten zu ändern oder zu ersetzen. Na, hast du auch jedes Jahr an Silvester neue gute Vorsätze? Ob es darum geht, weniger zu trinken, gesünder zu essen oder mehr Sport zu treiben, spätestens am 5. Januar sitzen wir alle wieder mit der Chipstüte und einem Bier auf der Couch und gucken Serien. Woran das liegt? Daran, dass es einfach sehr schwer ist, unsere Gewohnheiten zu ändern. Gewohnheiten sind Verhaltensweisen, die wir teilweise oder komplett unbewusst durchführen. Sie sind notwendig, um die Komplexität unserer Umwelt auf ein für unser Gehirn erträgliches Maß zu reduzieren. Sie sind wie Abkürzungen für das Gehirn. Wenn etwas in der Vergangenheit gut funktioniert hat, machen wir es beim nächsten Mal wieder genauso, ohne groß darüber nachzudenken. Wer als Kind zum Beispiel in einer Stresssituation angefangen hat, auf seinen Fingernägeln zu kauen und sich dabei etwas beruhigt hat, wird auch Jahre später noch den Knabberdrang verspüren, wenn es stressig wird. Wenn sich eine Gewohnheit einmal etabliert hat, ist es kompliziert, sie wieder abzulegen. Die neurologische Forschung hat herausgefunden, dass die Verknüpfungen einer Gewohnheit selbst dann intakt bleiben, wenn wir die Gewohnheit schon seit Jahren aufgegeben haben. Unser Gehirn ist also jederzeit dazu bereit, wieder in die alten Verhaltensmuster zurückzufallen. Dadurch lässt es sich zum Beispiel erklären, dass 2/3 aller Alkoholiker nach einem Entzug innerhalb eines Jahres wieder zur Flasche greifen. Doch nicht nur das Aufhören, auch das Aneignen einer neuen Gewohnheit ist schwierig. Um hier Erfolg zu haben, müssen wir die neue Verhaltensweise oft wiederholen. Beispiel Zahnseide. Je öfter wir uns ganz bewusst dazu zwingen, sie zu benutzen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns diese zusätzliche Hygienemaßnahme tatsächlich angewöhnen. Eine andere Möglichkeit, eine neue Gewohnheit aufzunehmen, liegt in dem Nutzen, der aus ihr hervorgeht. Ein Beispiel hierfür ist Amazon. Es ist einfach unsagbar praktisch, die neuen Rollschuhe und Hawaii-Hemden oder die Stereoanlage direkt an die Haustür liefern zu lassen, und daher ist es für viele von uns schon Gewohnheit. Aber was können wir nun aus diesen Erkenntnissen für unser geplantes Produkt lernen? Blink Nummer 2. Gewohnheitsformende Produkte generieren hohe Gewinne und haben einen großen Wettbewerbsvorteil. Wenn wir uns heute die erfolgreichsten Unternehmen, vor allem im Online-Bereich, ansehen, stellen wir fest, dass viele ihren Erfolg den Gewohnheiten ihrer Nutzer zu verdanken haben. Sie bieten Produkte an, die gewohnheitsformend sind. Solche Produkte passen sich wie automatisch in unsere alltäglichen Routinen ein, genau wie das Smartphone, das wir schon kurz nach dem Aufwachen nach neuen Nachrichten checken. Gewohnheitsformende Produkte haben mehr und treuere Kunden als gewöhnliche Produkte. Wer sich einmal ein Produkt zur Gewohnheit gemacht hat, wird dem Unternehmen sehr lange als Kunde erhalten bleiben und sorgt damit für zuverlässige und langfristige Einnahmen. Außerdem sind die Kunden von solchen Produkten viel öfter bereit, ihren Freunden davon zu erzählen und das Produkt so weiterzuempfehlen. Ganz offensichtlich war das auch der Grundstein zum Erfolg von Facebook. Die ersten User luden immer mehr Leute ein, bis die Seite viral wurde. Sobald ein Produkt zur Gewohnheit geworden ist, ist es sehr schwierig, einen Nutzer zum Wechsel zu einem anderen Produkt zu bewegen. Wir können das ganz leicht am Beispiel der Tastatur nachvollziehen. Wir schreiben seit langem auf Querztastaturen. Obwohl mittlerweile viel effektivere Tastaturlayouts entwickelt wurden, hat keiner Lust, das Tippen noch einmal von vorne zu erlernen. Wir bleiben beim geliebten, sperrigen Schreibmaschinenlayout. Dadurch, dass Nutzer an gewohnheitsformenden Produkten kleben bleiben, haben die Unternehmen hier natürlich auch mehr Freiheit bei der Preisgestaltung. Das machen sich viele Anbieter von Online-Spielen zunutze. Sie lassen ihre User die erste Zeit kostenlos spielen und sobald das Spiel zur Gewohnheit geworden ist, bitten sie zur Kasse. Die meisten zahlen dann anstandslos, weil sie ihre Gewohnheit nicht ändern wollen. Es gibt also für jedes Unternehmen gute Gründe, seine Produkte möglichst gewohnheitsformend zu entwickeln. Sehen wir uns jetzt einmal an, wie solche Produkte eigentlich funktionieren. Blink Nummer 3. Gewohnheitsformende Produkte profitieren vom sogenannten Hakenmodell. Es gibt ein gutes Modell von gewohnheitsformenden Produkten, das schon viele Unternehmen angewendet haben, um ihr Produktdesign entsprechend zu optimieren. Es heißt Hakenmodell und besteht aus 4 Schritten. Diese 4 Schritte bilden einen Kreis und etablieren beim Nutzer eine Gewohnheit, wenn sie oft genug wiederholt werden. Der erste Schritt ist ein Trigger, also ein Auslöser, der den Nutzer dazu bringt, ein Produkt zum ersten Mal zu verwenden. Das kann zum Beispiel eine Werbeanzeige oder die Empfehlung eines Freundes sein. Der zweite Schritt ist die Handlung, zum Beispiel wenn der User sich auf der Webseite registriert oder auf eine andere Art aktiv wird. Der dritte Schritt ist dann eine Belohnung. Sie besteht darin, dass der User das bekommt, was er von seiner Handlung erwartet hat, zum Beispiel Unterhaltung, wenn er sich aus Langeweile angemeldet hat. Der vierte und letzte Schritt ist die Investition. Der User muss etwas in das Produkt investieren, zum Beispiel Zeit, Geld oder Informationen. Anschließend beginnt der Kreislauf wieder von vorne. Je öfter ein Nutzer diese 4 Schritte durchläuft, desto mehr ersetzt er äußere Auslöser durch innere. Während wir zum Beispiel am Anfang ein soziales Netzwerk nur nutzen, wenn wir eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten, also einen äußeren Auslöser, beginnen wir irgendwann proaktiv auf die Seite zu gehen, um zu sehen, was los ist. Ein innerer Auslöser. Nach einiger Zeit wird aus diesem Kreislauf eine Kettenreaktion. Der User hört auf, sich zu fragen, ob er das Produkt jetzt benutzen möchte oder nicht. Er tut es einfach. An diesem Punkt hat sich bei ihm eine neue Gewohnheit etabliert. So beeinflusst das Hakenmodell unser Verhalten langfristig und verstärkt sich dabei selbst. Werfen wir jetzt noch einen genaueren Blick auf die 4 einzelnen Schritte, um genauer zu verstehen, wie es funktioniert. Blink Nummer 4. Um eine Gewohnheit zu erschaffen, braucht jedes Produkt einen externen Auslöser. Gewohnheiten entwickeln sich nicht spontan und von selbst. Vermutlich ist noch niemand von uns aufgewacht und hat plötzlich beschlossen, ab sofort eine App zu benutzen, mit der er Fotos so bearbeiten kann, dass sie aussehen wie aus den 70er Jahren. Der erste Schritt zu einer neuen Gewohnheit ist immer ein externer Trigger. Bei Instagram, der Retro-Foto-App, ist das meistens ein hübscher Schnappschuss, den wir zum Beispiel auf dem Facebook-Profil eines Freundes sehen oder über den wir irgendwo in den digitalen Medien stolpern. Manchmal sehen diese Fotos so toll aus, dass wir beschließen, das jetzt selbst auch einmal auszuprobieren. Für jeden Account, den wir haben, gab es einmal einen externen Trigger. Wir haben uns bei Facebook angemeldet, weil ein Freund uns eingeladen hat. Bei Twitter, weil wir aktuelle Nachrichten über ein bestimmtes Event sehen wollten. Oder bei Pinterest, weil wir neue Einrichtungsideen für unser imaginäres Landhaus in den kanadischen Wäldern gesucht haben. Es gibt verschiedene Arten von externen Auslösern. Unter den sogenannten Call to Action fallen beispielsweise Werbeanzeigen, in denen Unternehmen das Publikum auffordern, ihre Produkte zu benutzen. Die andere große Gruppe von Auslösern sind die Beziehungstrigger, mit denen uns Freunde direkt oder andere soziale Dynamiken dazu bewegen, ein Produkt auszuprobieren. Bei jedem Trigger ist es wichtig, dass er es dem Nutzer einfach macht, sich dem Produkt zuzuwenden. Sobald es kompliziert wird, verlieren die meisten Leute schnell die Motivation. Wenn wir zum Beispiel Probleme haben, die Registrierungsseite für einen Service zu finden oder gleich zu Beginn zu viele persönliche Daten angeben müssen, lassen viele schnell wieder von ihrem Vorhaben ab. Daher gilt für alle Services die goldene Grundregel: Ein großer Button mit der Aufschrift "Jetzt registrieren" sollte gut platziert und sichtbar sein und direkt zu einem kurzen und unkomplizierten Formular führen. Denn sobald ein Nutzer sich angemeldet hat, beginnt der Kreislauf des Hakenmodells. Blink Nummer 5. Wenn der User einmal am Haken ist, entwickelt er interne Trigger, die ihn das Produkt immer wieder benutzen lassen. Wir haben schon gehört, dass die Häufigkeit der Wiederholungen ein Schlüssel dazu ist, neue Gewohnheiten herauszubilden. Je öfter wir also ein Produkt benutzen, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir eine neue, langfristige Gewohnheit daraus machen. Allerdings kann kein Unternehmen endlos viele externe Trigger anbieten. Das wäre zu teuer und aufwendig. Doch zum Glück brauchen wir externe Trigger nur am Anfang, denn irgendwann kehren die Benutzer dann von selbst zu unserem Produkt zurück. Wechseln wir noch einmal in die User-Perspektive. Meistens verwenden wir Produkte, um ein Problem zu lösen. Wenn wir Schmerzen haben, nehmen wir eine Paracetamol. Und wenn uns langweilig ist, landen wir bei Katzenvideos auf YouTube. Problem erkannt, Problem gebannt. Im Prinzip lässt sich jede Motivation auf ein Gefühl herunterbrechen. Wir wollen negative Gefühle wie Langeweile, Hunger, Schmerzen oder Einsamkeit vermeiden und positive Gefühle wie Stolz, Spaß oder Zuneigung herbeiführen. Sobald wir in unserem Kopf ein Produkt mit einer Problemlösung verknüpft haben, haben wir uns unseren eigenen internen Auslöser erschaffen. Wir beginnen, das Produkt mit positiven Gefühlen zu verbinden. Wenn wir zum Beispiel auf etwas warten und wollen, dass die Zeit schneller vergeht, laden wir uns vielleicht ein Spiel auf unser Handy. Wenn sich das Spiel als guter Zeitvertreib erweist, spielen wir es bald noch einmal. Und irgendwann wird Langeweile oder das Bedürfnis nach Entspannung dann unser interner Auslöser, genau dieses Spiel zu spielen. Obwohl wir natürlich auch etwas anderes spielen oder sogar etwas Nützliches tun könnten. Dabei sind negative Emotionen leider oft die stärksten Trigger. Nicht nur Langeweile bringt viele von uns dazu, digitale Produkte zu nutzen, sondern auch Einsamkeit, Unsicherheit oder ein geringes Selbstbewusstsein führen oft dazu, dass wir versuchen, unser Leben zum Beispiel auf Facebook oder Instagram möglichst positiv darzustellen und dafür viele Likes einzuheimsen. Jedes Mal, wenn wir ein Produkt benutzen, gibt es dazu also einen Trigger. Zunächst externe und später interne. Doch ein Trigger allein reicht oft nicht aus, um uns zum Handeln zu bewegen. Blink Nummer 6. Damit die Trigger funktionieren, muss das Produkt motivierend und leicht zugänglich sein. Ein Verhaltensmodell des Psychologen BJ Fogg erklärt ziemlich genau, was passieren muss, damit wir etwas tun. Es besagt, dass dazu drei Dinge nötig sind. Wir brauchen eine Motivation, die Möglichkeit, etwas zu tun und einen Auslöser. Die Trigger, die wir im letzten Blink kennengelernt haben, sind also quasi nur die Tropfen, die das Fass zum Überlaufen bringen und eine Handlung auslösen. Sie funktionieren nur, wenn auch Motivation und Möglichkeit gegeben sind. Auch Motivation und Möglichkeiten sind zwei Hebel, die Unternehmen bedienen können, wenn sie wollen, dass jemand ihr Produkt nutzt. Im Fall der Möglichkeiten liegt das auf der Hand. Wir müssen es unseren neuen Kunden so einfach wie möglich machen, unser Produkt zu benutzen. Wenn unsere Website einfach zu finden, schnell und unkompliziert ist, geben wir dem User die Möglichkeit, sich zu registrieren, ohne viel Zeit oder Mühe zu investieren. Dazu gehört natürlich auch der einfache und schnelle Anmeldungsvorgang, den wir vorher schon einmal erwähnt hatten. Diese Möglichkeiten zu bieten, ist meistens einfacher und günstiger, als die Motivation der Nutzer zu steigern. Daher sollten wir diesen Schritt zuerst machen. Es ist allerdings auch möglich, die Motivation eines neuen Kunden zu erhöhen. Dazu müssen wir sicherstellen, dass unser Produkt etwas bietet, das der Kunde sich wünscht. Für Fogg, von dem dieses Modell stammt, lassen sich alle menschlichen Motivationen darauf herunterbrechen, dass wir negative Gefühle vermeiden und positive Gefühle suchen. Wir wollen zum Beispiel Zurückweisung vermeiden und soziale Bindungen stärken. Die Werbung nutzt diese Erkenntnisse schon lange. Nehmen wir nur einmal ihr bekanntestes Prinzip, Sex sells. Wer eine heiße Lady auf Plakate und Anzeigen packt, spricht damit Männer an, die auf der Suche nach sexuellen Freuden sind. Die beworbenen Burger, Autos oder Bohrmaschinen werden im Kopf der Adressaten automatisch mit Sex und positiven Gefühlen verknüpft und erscheinen daher begehrenswert. Damit steigt auch die Motivation, das Produkt zu kaufen oder zu benutzen. Blink Nummer 7. Das Produkt muss den User abwechslungsreich belohnen, um ihn langfristig abhängig zu machen. Mit Motivation, Möglichkeit und einem Trigger kommen die Kunden das erste Mal zu einem neuen Produkt. Aber wie sorgen wir dafür, dass der Nutzer immer wieder kommt und nach eine neue Gewohnheit herausbildet? Der Trick hierzu liegt in den Belohnungen, die ein Nutzer von einem Produkt bekommt. Um ihn bei der Stange zu halten, muss das Produkt regelmäßige, zuverlässige und abwechslungsreiche Belohnungen bieten, die der Nutzer erhält, wenn er aktiv wird. Hier sind wir auch wieder bei der Motivation angekommen. Wir erhoffen uns von einem Produkt immer ein bestimmtes Ergebnis. Wenn dieses Ergebnis dann geliefert wird, ist das ein positives Gefühl, eben eine Belohnung. Sie ist der dritte Schritt des Hakenmodells. Um langfristig zu wirken, müssen Belohnungen abwechslungsreich sein. Es gibt neurologische Studien, die gezeigt haben, dass unser Bedürfnis nach einer Belohnung ein stärkeres Gefühl hervorruft als die Belohnung selbst. Außerdem nutzen sich Belohnungen schnell ab. Wenn wir immer das Gleiche bekommen, ist es nicht mehr aufregend. Das positive Gefühl wird schwächer und unser Interesse nimmt langsam ab. Unterschiedliche Belohnungen hingegen beeinflussen unsere Hirnchemie so, dass wir ein immer stärkeres Bedürfnis nach neuen Belohnungen empfinden. Beispiele dafür sind zum Beispiel die unterschiedlichen Badges oder Levels, die wir in allen möglichen Online-Spielen verdienen können, aber auch die Twitter-Timeline. Denn wenn wir durch die Timeline scrollen, wissen wir nie, was uns erwartet und welcher leckere Informations- oder Ablenkungsbissen vielleicht nur ein paar Mausbewegungen entfernt ist. Es gibt verschiedene Arten von Belohnungen. Sie können sich zum Beispiel auf unsere sozialen Bedürfnisse beziehen, wie neue Freundschaftsanfragen oder Likes auf Facebook, oder auf unseren Ehrgeiz, zum Beispiel wenn wir ein neues Level in einem schwierigen Spiel erreichen. Im Endeffekt sind die Belohnungen aber immer mit unserer anfänglichen Motivation verbunden, die uns zu einem Produkt geführt hat. Leute, die zum Beispiel auf Expertenforen online posten, tun das meistens für die Anerkennung. Eine Firma, die ihnen dafür Geld bieten würde, hätte vermutlich schlechte Chancen, weil das Angebot an der Motivation vorbeigeht. Blink Nummer 8. Wenn User in ein Produkt investieren, wird es für sie wertvoll und zur Gewohnheit. Kommen wir nun zum letzten Schritt des Hakenmodells, das jeder Nutzer möglichst oft durchlaufen muss, um eine neue Gewohnheit zu entwickeln. Dieser Schritt ist die Investition. Nachdem ein Kunde eine Belohnung erhalten hat, ist er bereit, etwas in das Produkt zu investieren, um später noch mehr Nutzen aus ihm zu ziehen. Dinge, in die wir Arbeit, Zeit, Aufmerksamkeit oder Geld investieren, erscheinen uns wertvoller als andere. Eine Studie hat gezeigt, dass es dabei immer um uns selbst geht. Wenn wir zum Beispiel einen Pullover in mühevollen Arbeitsstunden selbst gestrickt haben, ist er für uns viel wertvoller als ein Pullover, den irgendeine uns unbekannte Oma gestrickt hat, auch wenn objektiv betrachtet genau gleich viel Arbeit dahinter steckt. Für digitale Produkte bedeutet das, dass sie uns wichtiger und wertvoller erscheinen, je mehr Zeit und Aufmerksamkeit wir in sie investieren. Menschen neigen dazu, sich konsistent zu verhalten. Wir lieben es, wiederholt das Gleiche zu tun und haben einen inneren Widerwillen dagegen, etwas Neues auszuprobieren. Das, was wir getan haben, ist meistens der beste Hinweis darauf, was wir in der Zukunft tun werden, selbst wenn uns natürlich theoretisch alle Möglichkeiten offen stehen. Je öfter wir also ein Produkt nutzen, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir es auch in der Zukunft nutzen werden. Dabei biegen wir unsere Wahrnehmung auch gerne so zurecht, dass sie zu unserem Verhalten passt, anstatt unser Verhalten objektiv zu beurteilen und zu verändern. Kannst du dich zum Beispiel noch daran erinnern, als du das erste Mal Bier oder Wein probiert hast? Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit hat es dir nicht geschmeckt. Aber weil du gesehen hast, dass es anderen so gut schmeckt, hast du es eben wieder und wieder probiert, bis es dir tatsächlich gefallen hat. So passen wir unsere Vorlieben unserem Verhalten an, statt umgekehrt, wie es eigentlich zu erwarten wäre. Das ist auch ein weiterer Grund, warum wir etwas gerne weiter benutzen, wenn wir darin investiert haben. Wir haben Gefallen daran gefunden. Blink Nummer 9. Unternehmen sollten die Macht der Gewohnheitsbildung verantwortungsvoll nutzen. Sobald der Nutzer etwas investiert hat, ist er am Haken. Schön für das Unternehmen, schlecht für den Nutzer, denken viele jetzt vielleicht automatisch. Die Veränderung des Verhaltens von Menschen hat immer den negativen Beigeschmack der Manipulation. Und es stimmt auch, mit dem Hakenmodell haben Unternehmen und Produktentwickler ein mächtiges Instrument in der Hand. Umso wichtiger ist es, dass wir mit diesem Instrument der Gewohnheitsbildung verantwortungsvoll umgehen. Allerdings ist Manipulation nicht immer schlecht. Es kommt eben darauf an, wofür sie verwendet wird. Wenn zum Beispiel Lebensmittelhersteller süchtig machende Stoffe in ihre Produkte mischen, verurteilen wir das, weil es das Verhalten der Kunden zum Negativen hin verändert. Andererseits haben auch die Weight Watchers die Gewohnheiten von zahllosen Kunden verändert, und zwar genau nach dem Hakenmodell. Es käme aber niemand auf die Idee, das zu verurteilen. Schließlich verbessern die Kunden von Weight Watchers ihre Gesundheit und ihren Lebensstil. Jedes Unternehmen sollte sich selbst fragen, ob es für seine Kunden gut wäre, aus seinem Produkt eine Gewohnheit zu machen. Produktentwickler und Unternehmen müssen Verantwortung zeigen, indem sie Produkte herstellen, die das Leben der Kunden verbessern und die sie auch selbst regelmäßig benutzen würden. Wenn das nicht der Fall ist, handeln sie moralisch falsch. Ein Drogendealer macht seine Kunden zum Beispiel abhängig. Aber wenn er selbst noch nicht abhängig ist, weiß er, dass er selbst lieber die Finger von den Drogen lassen sollte und kann auch nicht behaupten, dass er das Leben seiner Kunden mit dem Produkt verbessert. Ein verantwortungsvoller Unternehmer hingegen, dessen Produkt gesund, gut oder wenigstens unterhaltsam ist, kann das Hakenmodell bedenkenlos nutzen, um bei seinen Kunden eine neue Gewohnheit zu erschaffen. Doch wie gehen wir dabei am besten vor? Blink Nummer 10. Um das Hakenmodell effektiv zu nutzen, müssen wir unser Produkt und seine User genau kennen. Jeder Unternehmer und Produktentwickler wünscht sich ein erfolgreiches Produkt, das die Kunden gerne und häufig benutzen. Die Erkenntnisse aus dem Hakenmodell können praktisch angewendet werden, allerdings nur, wenn wir das Produkt und die Kunden genau kennen. Nicht alle Produkte müssen überhaupt gewohnheitsbildend sein. Bei einigen Produkten ergibt es einfach keinen Sinn, sie im Hinblick auf das Hakenmodell zu optimieren. Eine Lebensversicherung müssen wir zum Beispiel nicht jeden Tag in die Hand nehmen. Wir schließen sie einmal ab, dann ist es gut, dass wir sie haben, und bis hin zum Stichtag ist keine Interaktion notwendig. Falls unser Produkt jedoch häufig genutzt werden soll, müssen wir unsere Kunden genau unter die Lupe nehmen. Dazu sollten wir analysieren, was unsere Kunden wollen und was unser Produkt ihnen bietet. Erst wenn das Problem des Kunden und die Lösung durch das Produkt fest verknüpft sind, können wir die Gewohnheiten der Kunden verändern. Falls die Lösung funktioniert, wird der Kunde wieder und wieder zu unserem Produkt greifen. Daher sollten wir uns immer, wenn wir ein neues Produkt entwickeln, darüber klar sein, was die Erwartungen der Kunden sind und wie wir sie erfüllen können. Sobald diese Faktoren bekannt sind, können wir das Produkt anhand des Hakenmodells so verändern, dass wir es den Kunden leicht machen, eine neue Gewohnheit zu entwickeln. Wir können zum Beispiel Trigger einbauen und Belohnungen nach jeder Aktion des Kunden zur Verfügung stellen. Es ist auch möglich, bereits existierende Produkte im Hinblick auf das Hakenmodell zu optimieren. Dazu müssen wir uns ansehen, wer die User eigentlich sind und warum sie das Produkt regelmäßig benutzen. Wenn wir dabei Gemeinsamkeiten entdecken, sollten wir diese weiterentwickeln, um auch bei neuen Usern schneller Gewohnheiten entstehen zu lassen. Es gibt unzählige unterschiedliche Produkte und Kunden. Doch wenn es uns gelingt, unser Produkt so zu gestalten, dass es dem Hakenmodell entspricht, haben wir die Kunden an der Angel und der Erfolg ist vorprogrammiert. Das waren die Blinks zu Near Eyals, Hooked, wie sie Produkte erschaffen, die süchtig machen. Die Kernaussage dieses Buches ist, Produkte wie Facebook, Google oder Instagram sind vor allem deswegen so erfolgreich, weil sie die Gewohnheiten ihrer Kunden oder Nutzer verändert haben. Anhand des Hakenmodells ist es möglich, viele Produkte so zu gestalten, dass Kunden immer wieder zurückkommen und allmählich ihre Gewohnheiten verändern. User, die ein Produkt gewohnheitsmäßig nutzen, sind eine Garantie für den Erfolg eines Produktes. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Hooked und teile deine Gedanken mit uns.